Ja, wollen wir noch einmal zum Gebet uns erheben. Himmlischer Vater, du großer und allmächtiger Gott, der du Himmel und Erde geschaffen hast, das, was wir gesungen haben, ist wirklich wahr. Du bist heilig, in dir ist nur Licht und keine Schuld und keine Sünde. Und wir sind so ganz anders. Aber wir freuen uns, dass du uns zu dir gezogen hast durch deinen Sohn, der uns dann auch geheiligt hat. Danke, danke, dass der Himmel geöffnet wurde. Sonst hätten wir überhaupt keine Chance. Und wenn wir jetzt dein Wort hören, so hilf uns auch, dass wir es gut verstehen. Hilf uns, dass unsere Herzen zu dir geneigt sind und dass wir uns von dem, was uns bedrückt und belastet, auch Abstand nehmen können und frei sind für dein Wort. Herr, so segne du uns miteinander beim Reden und beim Hören. Amen. Wir sind ja in der Predigtreihe im zweiten Korintherbrief. Und zwar habe ich den Text von Vers 16 bis 33 in Kapitel 11. Als ich diesen Text gelesen habe, ist mir Folgendes eingefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr euch vorstellen, dem eigenen Kind in seinem Kampf gegen den Tod zuzuschauen? Selbst habe ja 3 Mädchen und da war alles gut gegangen, aber ein guter Bekannter von mir, der bekam die Nachricht, dass sein Junge ist geboren, aber wir wissen nicht, ob er überlebt. Er hat einen großen Herzfehler und er muss operiert werden und das ist ja so schwer, dass man nicht sagen kann, dass das gut gehen wird. Mein Bekannter wandte sich in seiner Verzweiflung an Gott und dieser hat auch sein Gebet erhört. Der Junge überlebte und was tat mein Bekannter? Er bekehrte sich aus Dankbarkeit zu Christus. Das war geschehen. Aber bei dieser Geschichte ging mir es nicht um die Bekehrung, sondern um das Leiden wegen einer besonders wichtigen Sache. Das eigene Kind liegt im Sterben, so etwas lässt keine Eltern kalt. Je wichtiger eine Sache ist und je bedrohter sie auch ist, je mehr leidet der Mensch. Kennst du auch Leid, Leiden in dieser Weise? Gibt es eine Sache, an der du oder für die du leidest, kennst du seelischen Schmerz? Wir werden heute von Paulus und auch seinen Mitarbeitern hören, die mit Leiden vertraut waren. Aber zuerst lesen wir den Bibeltext, ich habe ihn schon genannt, im 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 16 bis 33, das ist auf unseren Gemeindebibeln auf Seite 1217. Da heißt es: Ich sage nochmals, niemand soll mich für töricht halten, andernfalls aber nehmt mich als einen Törichten an, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, in diesem zuversichtlichen Rühmen. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will auch ich mich rühmen. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Ihr ertragt ja, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Zur Schande sage ich das, dass wir so schwach waren. Worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Sie sind Hebräer? Ich bin es auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Same? Ich auch. Sie sind Diener des Christus? Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einempfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger, in Durst, oftmals im Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich rühmen meiner Schwachheit. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Artedas die Stadt der Damazener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. In diesem Abschnitt können wir 3 verschiedene Arten von Leiden entdecken. Und alle können auch in unserem Leben vorkommen. Wir können aus dem Bibeltext lernen, wie wir mit Leiden auch umgehen können. Wir sehen aber auch, dass Leiden den Menschen an den Rand der Verzweiflung bringen kann. 3 Dinge sind mir hier wertvoll geworden. Der Apostel Paulus leidet wegen sektiererischer Einflüsse in der Gemeinde. Dann leidet er wegen Misstrauen in der Gemeinde und er leidet zum 3. um der Wahrheit willen. Einmal wegen sektiererischer Einflüsse. Die Korinther waren von Leuten begeistert, die der Apostel, das lesen wir in Vers 13 in diesem gleichen Kapitel, als falsche Apostel und betrügerische Arbeiter. Und in Vers 14 heißt es noch, er bezeichnet sie als Diener des Satans. Die sind ja zur Hölle bestimmt. Harte Anschuldigungen könnten wir hier sagen, aber wir sollten auch wissen, dass Paulus damals die Sache kannte. Er kannte seine Leute, er kannte die Christen und er kannte auch die wieder in Gemeinden eingedrungen sind. Er war im Geschäft. Nun, was macht man da, wenn Geschwister schon so verblendet sind, dass sie nicht mehr die Wahrheit von der Lüge unterscheiden können? Was macht Paulus, wenn er sieht, dass seine geistlichen Kinder, die Korinther sind ja durch ihn zum Glauben gekommen, er hat das Evangelium nach Korinth gebracht, dass diese geistlichen Kinder sich reihenweise verführen lassen durch andere Leute? Er nimmt es nicht einfach hin. Er härtet sich da nicht einfach ab. Er sagt auch nicht, der Heilige Geist wird sie schon in alle Wahrheit führen. Das macht zwar der Heilige Geist, das stimmt bei den Jüngern. Dazu hat der Herr Jesus ihn ja auch gesandt. Aber die Jünger sollen sich auch von ihm führen lassen. Und das ja ist nicht automatisch so. Der Herr Jesus hat ja auch seinen Jüngern selbst gesagt, lasst euch nicht verführen. Das bedeutet, ihr müsst auch bereit sein, dem Weg, dem Wink des Heiligen Geistes zu folgen. Es gibt, dass der Christ sich blenden lässt und nicht mehr auf die Stimme Gottes, sondern auf andere Stimmen hört. Auf die Stimme vielleicht auch seiner eigenen Wünsche. Was könnte denn so eine Stimme sein? Womit werden wir konfrontiert? Zum Beispiel, wenn du zu Christus kommst, wirst du durch den Glauben an ihn weder Leid, noch Krankheit, noch Armut erleben. Gott ist dann dein Vater geworden und er wird dich vor allem bewahren. Der Wunsch, ein Leben ohne Leid, ist uns Menschen sehr vertraut. Ich lasse mir auch immer eine Spritze geben, wenn der Zahnarzt sagt, es muss gebohrt werden. Aber dass wir hier kein Leid erleben, ist nicht die Stimme des guten Hirten. Denn Leiden gab es schon immer für Christen, schon immer. Schau dir Paulus an. Er macht nicht den Eindruck, dass sein Leben als Christ so angenehm und ohne Leid stattfindet. Ja, der Herr Jesus selbst, dem die Jünger hinterhergehen sollen, hatte weder irdische Güter noch ein Leben, das kein Leid kannte. Und glaub mir, Geschwister, ich würde darunter leiden, wenn diese Auffassung hier aufbrechen würde und sich vermehren würde, ein Christ, ja, hat das Leid hinter sich, denn alles Leid hat ja der Herr Jesus getragen und hat dich jetzt vor diesem irdischen Leid bewahrt. Wenn dies ja Schule macht. Warum? Weil es eine Verführung ist, weil dadurch der Weg des Kreuzes verlassen werden würde. Jesus sagt, Matthäus 16, Vers 24, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 10, Vers 38, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Und dann noch die dritte Bibelstelle, Lukas 14, Vers 37. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und Kreuz hat immer mit Leiden zu tun und es hat immer mit Sterben zu tun. Es wurde niemand ans Kreuz genagelt und dann hieß es, ja, wir warten einfach mal 2 Stunden, dann hat er genug gelitten und dann holen wir ihn wieder runter. Gab's nicht. Leiden bis zum Tod. Eine andere Stimme könnte heißen, um wirklich Christ zu sein, musst du Gottes Gebote halten. Und ich sage dir, wie du das tust. Gottes Gebote zu halten sind wichtig. Christen sollen Gott gehorchen. Der Herr Jesus sagt sogar, dass wir, indem wir seine Gebote befolgen, wir unsere Liebe zu ihm ausdrücken. Da heißt es, liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das verspricht der Herr Jesus seinen Jüngern, die ihn, indem sie die Gebote halten, die er gesagt hat, indem sie ihn so lieben. Das ist also auch eine besondere Verheißung. Gebote Gottes halten ist Ausdruck der Liebe und bringt Segen. Darin besteht kein Zweifel. Aber nun schwingen sich Lehrer auf, die durch ihre besondere Bibelkenntnis andere sagen wollen, wie sie zu leben haben. Da geht es auf einmal nicht mehr darum, um das eigene Stehen vor Gott und seinem Wort, sondern um eine Unterwerfung unter eines Bibellehrers. Hier klingt es auch in Vers 20 in unserem Text an. Da heißt es, ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt. Man kann mit Geboten Menschen versklaven. Sehen wir das? Heißt es nun, dass wir niemand trauen sollen? Nein, das heißt es nicht. Aber alle sind Menschen. Und alle, auch die besten Kenner der Heiligen Schrift, können irren. Wie soll man denn denjenigen begegnen? Nur durch die Heilige Schrift selbst. Ihr hier im Gottesdienst bekommt durch die Predigt nicht das eigene Denken und Forschen in der Schrift abgenommen. Bitte lest die Bibel fleißig, ja, und lasst Gott persönlich zu euch sprechen durch sein Wort und ändert euer Denken aufgrund des Wortes Gottes. Als der große Theologe Paulus nach Berea kam, wurde er von den dortigen Menschen anhand der Schrift geprüft. Es heißt von ihnen, Apostelgeschichte 17, Vers 11, sie forschten täglich, ja, nicht einmal die Woche, sondern täglich in der Schrift. Forschen bedeutet nicht mal kurz stille Zeit, so 5 Minuten, jetzt habe ich mal was gemacht, sondern forschen bedeutet, was steht wirklich drin. Ja, sie forschten täglich in der Schrift, ob sich es so verhält, wie der Apostel Paulus es gesagt hat. Sie reden nicht aus dem hohlen Bauch nach dem Motto, mir hat sowieso niemand was zu sagen, ja. Das kannst du sowieso vergessen, in diese Richtung zu denken. Ich hoffe doch, dass Gott dir was zu sagen hat. Aber wenn die Schrift sie überführt hat, dann tun sie das auch. Ja, in die Tat umsetzen, glauben sie das auch. Die evangelische Freikirche in Traunreuth hat ja mennonitische Wurzeln. Die Mennoniten waren sicher von Gott gebraucht worden. Und ich hoffe, dass Gott es auch noch heute tut. Aber es gab Auswüchse. Vielleicht kennt ihr das auch, so manche Filme wurden auch von dieser Gruppe gedreht, die Amish People. Ja, Leute, die nach einem Führer sich nannten. Und diese Leute sagten zum Beispiel, Autofahren ist Sünde. Also die Leute, die noch mit den Kutschen unterwegs sind. Ja, aber das tun sie aus dem Grund, weil sie sich nicht versündigen wollen. Also wer hier mit dem Auto gekommen ist, hat schon schlechte Karten. Wer Auto fährt, ist ein Freund mit der Welt. Davon sind sie fest überzeugt. Und wenn wir jetzt hier in diesen Dörfern leben würden, dann bekämen wir auch diese Meinung immer wieder gesagt. Dann würden wir in der Regel schwarze Kleidung tragen. Weil schwarz schlicht ist, ja, und schlicht ist gut, ärmlich schlicht sich zu kleiden. Schlicht ist Gott gewollt. Bunt und feiner Stoff, also hier, wenn ich hier die Gruppe sehe, also viel Buntes hier, das ist Hochmut, das ist überheblich, das ist nicht im Segen Gottes. Ein Spruch, den sie immer wieder auch ihren Kindern weitersagten, ist, die mit Gürteln und Schnallen, die wird der Teufel krallen. Die mit Haken und Ösen, die wird der Herr erlösen. Welche biblische Grundlage gibt es aber dafür? Hat man da nicht die gute Einstellung, sich von den sündigen Einflüssen der Welt fernzuhalten, das ist ja eine gute Einstellung. Hat man die nicht überspannt? Sind Gürtel wirklich Sünde? Ich habe ein Beispiel genannt, das weit von uns weg ist. Da können wir gemeinsam sagen, na, sowas gibt's noch, ja, im 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert ist es ja schon. Ja, nicht zu fassen. Aber neben dem, dass sie einer Glaubensrichtung folgen, die sie anhand der Bibel nicht hinterfragen, ist ihr Glaube zu einer reinen Gebote-Religion verkommen. Christlicher Glaube lebt aber von der Beziehung zu Christus. Unser Herz muss mit dem Herzen Jesu verbunden werden und es im Gleichklang schlagen. Ja? Es geht nicht um unser eigenes Ding zu drehen, sondern was will der Herr Jesus? Christus führt uns in die Freiheit. Versklavt wie der Mensch durch den Zwang von Geboten, dass er nur darauf sich richtet. Befreit wie der Mensch durch eine liebevolle Hingabe an Christus. Versklavt wie der Mensch durch den Strudel der Sünde. Und befreit wird er durch die Anbindung an Jesus, und zwar nicht einfach in seinem Denken, ja, ich glaube auch an Jesus, sondern in seiner täglichen Nachfolge. Im Bleiben in seinem Wort, im Lieben von seiner Person. Ihr Lehrer können sich in der Gemeinde breit machen, leider. Und darunter kann man leiden. Der nächste Punkt ist, was hier Paulus sicherlich erwähnt, das Leiden wegen Misstrauen in der Gemeinde. Alles, was Paulus hier schreibt, ist ein Werben um Vertrauen. Ein Werben darum, dass die Korinther erkennen, dass er nicht nur den Leuten, die sie verführen, ebenbürtig wäre. Nein, er hat viel mehr getan. Das schreibt er hier. Er redet, so sagt er aber selbst, Vers 17, in dummer Weise. Das heißt, macht mir hierhin bitte nicht nach, ihr lieben Korinther. Es heißt, dass ein Christ nicht so sich darstellen soll, was habe ich denn schon getan? Ja? Wunderbar, habe ich das und das gemacht. Ja, er soll sich nicht selbst darstellen. Es geht nicht nach dem Motto, was ich geleistet habe, welche Herkunft ich habe, noch welche Leiden ich mitgemacht habe. Aber die Korinther waren geistlich und so verblendet, sie konnten aufgrund der Heiligen Schrift nicht mehr die Wahrheit von der Lüge unterscheiden und da brauchten sie die Hilfe des sich töricht machenden Paulus. Manchmal muss man ungewöhnliche Wege gehen, um Menschen zu erreichen. Manchmal darf man auf sich selbst keine Rücksicht nehmen, um das zu tun, was für den anderen die Rettung bringt. Das Leiden des Paulus, der um seine geistlichen Kinder besorgt ist, treibt ihn dazu, dass er für eine Zeit seine Würde und seine Autorität als Apostel vergisst. Alles, was dazu dient, um das Vertrauen zurückzugewinnen, wirft Paulus in die Waagschale. Ich weiß nicht, ob wir das auch kennen, dass wir alles tun würden, nur um verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen. Da ist etwas zerbrochen und wir leiden darunter und wir würden alles geben, um das wieder herzustellen, wie es vielleicht vor einem Jahr war oder für 5 Jahren. Paulus geht nicht den Weg, dass die Korinther für ihn einfach verloren sind. Er hakt sie nicht ab. Er wendet sich nicht von ihnen weg, sondern versucht ihnen dort zu begegnen, wo sie noch empfänglich sind. Und dies war leider nicht im geistlichen Durchdenken von dem Evangelium, von der Wahrheit Gottes, sondern von der Leistung, die er als Mensch erbracht hat. Paulus schrieb nicht stolz, er ist auch ein Hebräer, er ist auch einer der Nachkommen Abrahams, denn er wusste, darauf kommt es ja gar nicht an. Aber er rief den Korinthern dadurch zu, Bitte fasst wieder Vertrauen. Ich reiche euch die Hand, bitte schlagt doch ein. Wenn ich euch vor den Irrlehrern warne, dann zu eurem Besten. Paulus litt unter dem Misstrauen von den Geschwistern, von denen, die er selbst zum Glauben an Christus geführt hat. Das gibt es. Es gibt einen Schmerz, wenn diejenigen sich abwenden, die man durch Gottes Gnade zu Christus bringen durfte. Das kenne ich auch. Vielleicht du auch. Dann noch der letzte Gedanke. Leiden um der Wahrheit willen. Paulus hatte in dieser ganzen Auflistung, wo er von den Strapazen auf der Reise, der Folter, Gefängnis und Steinigung berichtet, eines klar gemacht. Die Wahrheit des Evangeliums muss unbedingt weitergegeben werden. Er war Träger der göttlichen Wahrheit, so wie auch wir. Sofern wir Christus im Herzen haben, sind wir auch Träger der göttlichen Wahrheit. Und für die Wahrheit stand er ein. Diese hat er ausgebreitet. Warum? Paulus sagte, dass ihn die Liebe von Jesus dazu drängt. 2. Korinther 5, Vers 14. Er ist Botschafter der Liebe Gottes und somit hat er einen sehr hohen Auftrag, wenn er Botschafter der Liebe Gottes ist. Warum füllt er ihn aus? Weil er glaubt. Weil er in einer lebendigen Beziehung zu seinem geliebten Herrn lebt. Deshalb tut er das. Die Leiden nimmt Paulus auf sich, weil er liebt. Weil er Gott liebt und dass das, was er sagt, das einzig lebenserhaltende Brot ist, welches es überhaupt auf dieser Erde gibt. Und dieses Brot darf nicht vergiftet werden. Und Christus darf nicht von seiner Schöpfung vergessen werden. Es ist ein Menschenrecht, auch wenn es nicht irgendwo aufgeschrieben ist, dass jeder Mensch seinen Heiland kennenlernt. Ja? Paulus steht da, er trägt die Leiden, weil er die Liebe von Jesus gegenüber den Menschen hat. Er weiß, Christus liebt diese Leute und diese Liebe hat ihn auch angesteckt. Deshalb sucht er die Gemeinschaft mit ihnen. Und Paulus steht auch in dieser Gemeinschaft zu seinem Herrn, den er von ganzem Herzen liebt. Und bei dem Wort Gottes, was wir heute bedenken, habe ich persönlich gelernt, Leiden als Christ hat oft mit der Gemeinschaft zu tun. Zuerst mal, ihr Lehrer kamen nach Korinth und sorgten dafür, dass die Korinther sich vom wahren Glauben, den Paulus predigte, langsam distanzierten. Die Gemeinschaft mit dem Christus, den Paulus predigte, war in Gefahr, zerstört zu werden, und darunter litt Paulus. Vielleicht kennen wir das. Wir haben auch Menschen begleitet und sie haben einen Anfang mit dem Herrn Jesus gemacht. Und heute, wo sind sie heute? Wenn du darüber nachdenkst, vielleicht könntest du dann auch weinen, ja, dass sie so weit sich entfernt haben. Christen kennen dieses Leid. Dem anderen kann es vielleicht gut gehen, sagen, ja, warum weinst du denn? Ist doch kein Problem, Gott wird schon auf mich aufpassen und so. Und du weißt genau, da ist die Verbindung schon ganz dünn geworden. Das Seil beginnt ja schon fast zu reißen. Darunter kann man leiden. Das zweite, Misstrauen wurde in Korinth gegenüber Paulus gesät und begann zu wachsen. Auch darunter litt Paulus. und erlitt für die Wahrheit, weil er in Gemeinschaft mit Gott lebt. Wie ist Paulus diesem begegnet? Er wich an keiner Stelle aus. Ihm war es nie gleichgültig. Er versuchte sich nicht gegen das Leid abzuhärten. Er setzte alles dran, bis dahin, dass er in törichter Weise redet. Denn sein Ziel ist, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Dies ist ihm so wichtig. Die Gemeinschaft der Korinther mit ihrem Herrn, ja, dass sie umkehren. Die Gemeinschaft der Korinther mit sich selbst, dass Vertrauen wieder wächst. Und dies tat er, weil er in Gemeinschaft mit dem Christus lebt. Amen.